Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Zurich Film Festival vom 25. September bis 5. Oktober in Zürich.
NZZ Akzent. Ludwig Berger will den Gletscher einfangen, und zwar akustisch.
Hier sieht man, ne, der war noch so, da war die Gletscherzunge wirklich so frontal da so, ja.
Er ist dafür auf den Mortaratsch-Gletscher im Engadin hochgestiegen, zusammen mit dir, Theresa. Was hat Ludwig Berger da genau gemacht?
Ja, genau, da sieht man es, ne, mit diesem Berg, der oben drüber ist.
Also wir sind auf dieser Gletscherzunge herumgelaufen. Er hatte die Hände wie Trichter an die Ohren gelegt und ist dann relativ nah am Eis quasi hingegangen mit dem Ohr und hat versucht zu hören, welche Spalte sich besonders gut eignet für eine Aufnahme. Er hat dann eine gefunden, die war etwa so breit wie seine Hand. Er hat seinen Rucksack abgesetzt, Kopfhörer aufgesetzt und dann die beiden Unterwassermikrofone an so recht langen Kabeln in die Gletscherspalte reingelassen, hat sich die Kopfhörer aufgesetzt und saß erstmal einfach nur da neben der Spalte und hat zugehört. Und was er gehört hat, hat ihn stark beunruhigt. Das war sofort der Gedanke da, dass es dem Gletscher schlecht geht.
Seit fast 10 Jahren wandert Ludwig Berger mit Mikrofonen zum Mortaratsch-Gletscher. Er will festhalten, was verloren geht, erzählt Redaktorin Theresa Tröndle. Ich bin Nadine Landert. Wie kommt es denn, dass Ludwig Berger immer wieder auf diesen Gletscher wandert und dort Töne einsammelt?
Er sagt, wenn man Orte nicht nur sieht, sondern auch hört, dann entsteht ein anderes Verständnis für sie. Er erkundet nicht nur Gletscher, sondern nimmt auch Geräusche von Mooren auf oder Wüsten. Aber der Gletscher ist eben sein längstes Projekt. Er wandert seit 2016 immer wieder dorthin. Und Klimawandel und Gletscherschmelze beschäftigen ihn einfach sehr. Und er möchte, dass diese Nähe, die er zum Gletscher aufgebaut hat durch diese Besuche, auch durch das Hören bei anderen Menschen entstehen kann. Weil er glaubt, was man gespürt hat, was man vielleicht auch irgendwie fühlt, das möchte man eher schützen und bewahren.
Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss das jetzt weiter dokumentieren, so, weil es am Verschwinden ist. Und mir geht es darum, so, ja, diese Stimme vom Gletscher zu verstärken.
Also die Leute zum Klimaschutz animieren durch Gletschertöne. Wie ist er denn auf diese Idee gekommen? Also was ist sein Hintergrund?
Also Ludwig Berger ist 38 Jahre alt. Er bezeichnet sich selbst als Klangkünstler. Er hat Musikwissenschaften in Bayern studiert und dann elektroakustische Komposition in Weimar in Thüringen. Und er hat viele 100 Stunden vom Gletscher aufgenommen. Und an diesem Morgen im Juli, als wir unterwegs waren, hat er sich zum 9. Mal auf den Weg zum Gletscher gemacht.
Genau. Und das, ich glaube, was man da ein bisschen noch sieht, das ist doch.
Wie seid ihr denn da hochgekommen? Also wo hat eure Reise begonnen?
Es war recht früh, so kurz nach 6. Der Weg zum Gletscher beginnt an der Bahnstation Mortaratsch. Der Mortaratsch-Gletscher liegt im Oberengadin, also im Kanton Graubünden, recht nah an der italienischen Grenze. Und wir sind dann da losgelaufen. Vor 160 Jahren reichte der Mortaratsch-Gletscher noch bis kurz zur Bahnstation. Und wir sind ihm quasi so entgegengelaufen. Er hat heute nämlich fast ein Drittel seiner Länge verloren.
Jetzt schaue ich hier so gerade auf den Felsen, wo halt früher noch der Gletscher war. Und der ist jetzt einfach komplett weg da.
Also wir sind relativ lange sogar einfach gelaufen, ohne den Gletscher zu sehen, weil der sich hinter einer Felskuppe eigentlich verbirgt. Und das war immer wieder diese Frage, okay, wo wird er wohl dieses Mal sein? Man hat auch gesehen, dass der Gletscher da früher da war. Also rechts und links vom Weg liegt viel Geröll, was der Gletscher da quasi zurückgelassen hat. Und das war permanent bei der Wanderung eine Frage, die er sich immer wieder gestellt hat. Wo wird der Gletscher heute sein? Wie wird er aussehen?
Ein dritter Ort, wo man die Aufnahmen macht, der ist schon wieder weg, ne? Also da, wo ich vorher die Aufnahmen gemacht habe, davon ist einfach nichts mehr da.
Da, wo du die Mikrofone hin deponiert hast?
Da, wo ich vor 2 Jahren noch die Aufnahmen gemacht habe, ist einfach nichts mehr da. Da sitzt noch so ein kahler Fels.
Und dann hat er eben auf so einen Felsen gezeigt und gesagt, eben da vor 2 Jahren noch irgendwie Aufnahmen gemacht und jetzt ist irgendwie nichts mehr da. Und man hat gemerkt, wie stark ihn das beschäftigt, weil ich meine, 2 Jahre, das ist so ein kurzer Zeitraum und da ist aber so viel passiert. Wir konnten diesen Gletscher da immer noch nicht sehen, also der war immer noch verborgen.
Und das ist eine sehr seltsame Erfahrung, so einen Ort aufzunehmen, der halt wirklich verschwindet.
Wie lange wart ihr denn jetzt da im Juli unterwegs bis zu diesem Gletscher?
Wir waren so um die 2 Stunden unterwegs. Wir sind dann am Ende, also der Gletscher verbirgt sich hinter so einer Kuppe, sehr steil über ein paar Felsen nach oben gestiegen. Und da waren noch so rot-weiße Wanderzeichen an den Steinen angemalt. Die waren noch ganz, ganz frisch. Also ein Zeichen dafür, dass der Weg vor kurzem erst erweitert werden musste, weil der Gletscher halt weiter zurückgegangen ist.
Und da müssen wir jetzt drüber quasi.
Genau, da müssen wir jetzt hoch. Und dann können wir da oben hin, wo es gerade das Eis anfängt.
Okay.
Das war sehr faszinierend für mich, ehrlicherweise, den Gletscher dann das erste Mal tatsächlich zu sehen, weil wir vorher die ganze Zeit so viel darüber gesprochen haben. Und dann ergießt er sich wirklich wie so ein weißer Lavastrom von diesem Berg runter ins Tal. Und ganz vorne an seiner Zunge so eine Art Tor, Gletschertor heißt das wohl. Also es ist so ein blassblauer Bogen, wo das Schmelzwasser rausfließt.
So ein großes Loch.
Und Ludwig Berger hat dann relativ schnell, als er den Gletscher gesehen hat, gesagt, okay, diese Stelle, wo ich das letzte Mal draufgegangen bin, die gibt's nicht mehr. Mal schauen irgendwie, ob er uns heute drauflässt und wo wir draufgehen überhaupt.
Sehr, sehr flach. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir überhaupt, von wo wir überhaupt da drauf kommen jetzt. Das sieht nämlich gerade nicht so klar aus. Oh.
Wir haben dann auf der rechten Seite so eine Stelle gefunden, da ging die Gletscherzunge relativ flach auf den Stein über und da konnten wir aufsteigen. Wir haben dann auch recht schnell die Steigeisen angezogen und am Anfang konnte man gar nicht so gut sehen, dass es tatsächlich schon Eis ist, weil es sehr, sehr dunkel war, also wirklich fast schwarz von Ruß und Steinstaub. Und später wurde es dann heller, aber nie ganz weiß. Es war immer so ein bisschen, als ob so Asche da drüber liegt. Und wir waren dann relativ schnell auch an diesen Spalten, die für ihn interessant waren und wo er dann angefangen hat, die Mikrofone in die Gletscherspalten reinzulassen.
Ich muss jetzt sagen, was sie jetzt da genau gemacht hat. Du hast das Mikrofon ins Wasser reingemacht. Und
genau.
Was kann man jetzt unter Wasser, also unter Wasser leitet gut, oder?
Genau, ja. Und da hört man jetzt die Luftblasen, die im Eis eingeschlossen sind, die entweichen und dabei so kleine Plopp-Geräusche machen, beziehungsweise es ist auch so ein hohes Zirpen.
Das klingt schon eher überraschend, ehrlich gesagt. Also mit so etwas hätte ich, glaube ich, jetzt nicht gerechnet.
Das war total überraschend. Also wirklich auch jede Gletscherspalte hat sich irgendwie anders angehört. Ich weiß nicht, jetzt am Ende hat sich das ja fast so wie so ein Miauen angehört. Es hat mich sehr oft an irgendwelche Tiergeräusche erinnert. Also mal wie so ein Vogel auch, dann wie so ein Entenquaken. Also ganz, ganz unterschiedlich. Ich war super überrascht von dieser riesigen Vielfalt. Das hätte ich mir im Leben irgendwie nicht vorstellen können, wie unterschiedlich das klingt.
Was hören wir denn hier alles?
Also wir haben eben gehört, wie Luftblasen, die im Eis eingeschlossen waren, quasi aufsteigen und einfach platzen. Man hört, wie das Wasser fließt, so ein Rauschen unter dem Eis. Man hört ein Gluggern, ein Blubbern, so eine Art Zirpen. Manchmal auch so ein Krachen, wenn weiter weg etwas abbricht vom Eis, weil Eis leitet sehr, sehr gut. Also wirklich eine unglaubliche Vielfalt.
Für uns klingt das vielleicht auch eigenartig, speziell. Was hat jetzt Berger, der Experte, der Klangkünstler, gehört?
Also er kann natürlich viel mehr unterscheiden, so welche Töne oder Klänge eher zu diesen feineren zählen. Die sind auch dann für diese Jahreszeit recht normal, weil der Gletscher schmilzt im Sommer nun mal. Das war schon immer so. Es gibt aber eben auch diese tieferen Töne, so ein tieferes Gurgeln oder eben so ein Krachen. Das sind Töne, die eher nicht normal sind und ein Zeichen dafür, dass der Gletscher halt eben zu viel schmilzt und dass es ihm schlecht geht.
Wir sind gleich zurück.
Seien Sie dabei, wenn Zürich zur Filmmetropole wird. Vom 25. September bis 5. Oktober bringt das Zurich Film Festival zahlreiche Kino-Highlights und Stars aus Hollywood in die Limmatstadt. Erleben Sie Weltpremieren im Kinosaal oder große Momente am grünen Teppich. Tickets ab 15.09. unter zff.com.
Theresa, was macht denn jetzt Berger mit all diesen gesammelten Tönen, also Stunden an Material? Was geschieht damit?
Also er hat unglaublich viele Projekte. Er macht zum Beispiel Kunstinstallationen, wo er die Aufnahmen eben abspielen lässt über Lautsprecher. Er hat eine Konzertreihe entwickelt, wo Musiker eben improvisieren und zwei Schallplatten veröffentlicht. Und sein neuestes Projekt hat mit der Langlebigkeit der Klänge zu tun. Er will die Klänge eben nicht nur auf USB-Sticks oder auf Festplatten speichern, die so oft nur 20 Jahre halten, sondern eben länger. Da arbeitet er mit der ETH zusammen. Die haben ein Verfahren entwickelt, mit dem sie Musik in DNA umwandeln können. Das ist so die ursprünglichste und eigentlich auch längste Speicherform, die es gibt.
Also DNA, wie soll das funktionieren? Musik in DNA umwandeln?
Also MP3-Dateien sind im sogenannten Binärcode gespeichert. Das heißt, das ist eine Abfolge von Nullen und Einsen eigentlich. Und die Wissenschaftler übersetzen diese Nullen und Einsen dann in die vier Basen der DNA. Und die Wissenschaftler machen quasi diese Übersetzung, also bereiten quasi eine Art Bauplan vor, mit dem dann ein Labor die DNA künstlich herstellt. Und am Ende landet bei Ludwig Berger eigentlich nur ein weißes Pulver, seine Aufnahmen halt.
Also seine Aufnahmen sind dann ein weißes Pulver. Und was geschieht mit diesem Pulver?
Genau, also die Aufnahmen sind weißes Pulver und das kann halt einfach bis zu 1000 Jahre halten, höchstwahrscheinlich. Man braucht heutzutage noch ein Labor, um das auch wieder zu verwandeln, also wieder Musik draus zu machen, aber wer weiß, wie das irgendwann mal sein wird.
Also wenn es den Gletscher längst nicht mehr gibt, dann soll es die Töne eben noch geben. Und so will Berger ja eben die Menschen für die Gletscherschmelze, für den Klimawandel sensibilisieren. Aber reicht das? Also bewirkt er damit auch wirklich etwas?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das ist, was ihn auch wirklich sehr, sehr stark beschäftigt. Er fühlt sich sehr oft machtlos und fragt sich, ob das, was er tut, reicht, weil man muss einfach sich auch die Zahlen angucken. Der Mordratsch-Gletscher wird in 100 Jahren, wenn alles so weitergeht, weg sein. Es gibt Versuche mit künstlicher Beschneiung oder Fließabdeckung. Das wird aber alles nicht funktionieren. Und Ludwig Berger weiß halt auch, so vegetarisch, mehr vegetarisches Essen oder weniger Fliegen, das wird alles einfach nicht reichen. Dieses Problem lässt sich nicht auf der Ebene des Einzelnen lösen, sondern nur politisch.
Das ist, am Schluss ist es halt einfach eine politische Frage, eine systemische Frage. So. Natürlich macht es trotzdem einen Unterschied, ne? Aber darum geht es gerade nicht, habe ich das Gefühl, um diese persönlichen Konsumentscheidungen. Das ist gerade nicht das Entscheidende, so, um den Klimawandel aufzuhalten.
Und meine Vermutung war so ein bisschen, dass er dieser Machtlosigkeit, dieser Hilflosigkeit auf der individuellen Ebene mit diesen Aufnahmen etwas entgegenzusetzen versucht, weil wer handelt, kriegt Kontrolle zurück und was man kontrollieren kann, das verliert seine Macht. Mhm. Und trotz allem zweifelt er immer wieder daran, reicht es, diese Klänge nur zu bewahren? Müsste ich nicht mehr machen? Sollte ich nicht Aktivismus machen? Und gleichzeitig bekommt er eben aber auch wieder dieses gute Feedback von Zuhörerinnen und Zuhörern. Also wenn Menschen ihm irgendwie schreiben, die Töne bewegen sie tief oder er erfährt, dass sie richtig spüren können, dass sie spüren können, wie der Gletscher schreit. Das sind diese Momente, da sagt er, da weiß er, warum er immer wieder zurückkehrt zu diesem Gletscher. Und das halt das ist, was er beitragen kann mit dem, was er kann, was er als einzelner Mensch leisten kann eigentlich, die Menschen dadurch zu sensibilisieren.
Es ist auf jeden Fall eine leise Form des Klimaaktivismus vielleicht. Theresa, vielen lieben Dank.
Sehr gern. Vielen Dank.
Und dein Artikel ist im aktuellen NZZ-Folio erschienen. Das steht ganz im Zeichen der Eliten und der Frage, wer gehört zur Spitze. Also der Aufstieg als Thema nicht nur auf den Gletscher, sondern generell ganz nach oben. Und das war unser Akzent, nicht nur für die Elite. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.